Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das kommunistische Nordkorea hat seine Drohungen gegen den Süden des Landes nochmals verschärft. Die Regierung erklärte, sie sehe das Land nunmehr im Kriegszustand mit Südkorea. Nach dem Ende der Kämpfe 1953 wurde bis heute kein Friedensvertrag geschlossen, sondern nur ein Waffenstillstand. Gestern hatte Nordkorea mitgeteilt, für seine Raketeneinheiten gelte höchste Alarmbereitschaft. Hintergrund ist offenbar ein Manöver Südkoreas, an dem sich die USA beteiligen.
Pjöngjang heute Morgen. Die Roten Garden marschieren auf, Einheiten der kommunistischen Arbeiterfront. Auf riesigen Bannern schwören sie Kim Jong-un die Treue, Nordkoreas jungem Staatsführer. Der hatte kurz zuvor wieder einmal der Welt gedroht. Im staatlichen Fernsehen heißt es, ab jetzt sind wir im Krieg mit Südkorea und wir werden uns auch so verhalten. Jeden Tag eine neue Provokation, Raketentest, Atomtest, Säbelrasseln. Nicht immer, in den vergangenen Jahren blieb es bei leeren Worten. Im Frühjahr 2010 zerstört ein vermutlich nordkoreanischer Torpedo die südkoreanische Korvette Jeonan. 46 Seeleute sterben. Wenig später, schwere Artillerie aus dem Norden greift eine Insel im Süden an. Wieder gibt es Tote. Südkorea, sonst nie um ähnlich drastische Drohungen verlegen, reagiert heute zurückhaltend auf die Provokationen aus Pjöngjang. Ein Zeichen, für wie unberechenbar auch Seoul die Lage im Norden hält. Nordkorea riskiert Frieden und Stabilität. Wir können die Drohungen nicht akzeptieren. Wir selbst aber wollen uns weiter rein defensiv verhalten. Südkorea stimmt sich eng mit seinem Verbündeten ab. Die USA haben zu Manövern bereits Bomber in die Region verlegt. Zwar hält Washington einen nordkoreanischen Angriff mit Langstreckenraketen, noch dazu atomar bestückt, für unwahrscheinlich. Trotzdem, das US-Verteidigungsministerium nimmt die Drohungen sehr ernst und warnt Pjöngjang. Man werde fest zu Südkorea halten und zu den anderen Verbündeten in der Pazifikregion. Nordkorea lässt die Muskeln spielen. Das Land wünscht sich immer schon Anerkennung von den USA. Außerdem, dass die nach dem Atomtest verhängten Sanktionen endlich aufgehoben werden. Gut möglich, dass Kim Jong-un Gespräche darüber erzwingen will. Ein Vorhaben, das eine ganze Region ins Chaos stürzen kann.
Die Drohungen aus Nordkorea und wie Südkorea und die USA darauf reagieren, Einschätzungen dazu finden Sie auch bei uns im Internet auf tagesschau.de. In Italien will Staatspräsident Napolitano das Land mit einer neuen Initiative aus der Regierungskrise führen. Er kündigte an, zwei Kommissionen zu gründen, die wirtschaftliche und soziale Empfehlungen erarbeiten sollen, denen sich die Parteien dann anschließen könnten. Wegen des Patz nach den Parlamentswahlen im Februar ist es bisher keiner Seite gelungen, eine stabile Mehrheit zu bilden. Bis eine Lösung gefunden ist, führt der bisherige Ministerpräsident Monti die Regierungsgeschäfte weiter.
Die Nervosität nimmt zu. Den ganzen Vormittag hatten italienische Medien spekuliert, Staatsoberhaupt Napolitano könnte noch heute zurücktreten, um Neuwahlen zu beschleunigen. Denn die kann laut Verfassung erst dessen Nachfolger im Quirinalspalast in die Wege leiten und der wird in 6 Wochen sein Amt antreten. Napolitano, 87 Jahre alt, wirkt müde, auch amtsmüde, nach den Ereignissen der vergangenen Wochen. Er bleibe, sagte er, er lasse Italien in der Krise nicht im Stich. Ich werde mein Mandat bis zum letzten Tag ausüben, so wie es das Wohl der Nation von mir verlangt. Gleichzeitig verhehle ich vor meinem Land nicht die Probleme, vor denen ich stehe. Das heißt, auf der Suche nach einer neuen Regierung ist Italien keinen Schritt weiter. Das ist nicht nur schlecht, das ist schlimm. Das ist ein ganz schönes Schlamassel. Wir müssen noch mal wählen. Ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr in unsere Politiker. Regierungschef Monti soll vorläufig weitermachen. Außerdem will Napolitano 2 Expertenkommissionen einsetzen. Sie sollen Vorschläge erarbeiten, was als Dringlichstes zu tun sei. Die Themen Verfassung, Sozialgesetze, Wirtschaft, Europa.
Das Problem bei diesen Vorschlägen, sie sollen von Politikern mitgetragen und später auch umgesetzt werden. Von denselben Politikern, die seit Wochen keine Regierung zustande bringen. Und selbst wenn das funktionieren sollte, ist damit noch kein Weg erkennbar, der zu einer neuen Regierung führt.
Die Zwangsabgabe auf Guthaben bei Zyperns größter Bank wird offenbar wesentlich höher ausfallen als bislang angenommen. Das geht nach Medienberichten aus Papieren der Zentralbank hervor. Demnach sollen von allen Beträgen bei der Bank of Cyprus, die über die garantierten 100.000 Euro hinausgehen, 37,5% gegen Aktien der Bank getauscht werden. Weitere 22,5% würden eingefroren und nur dann freigegeben, wenn sich die Bank erholt. Nur die übrigen 40% des Geldes würden weiter verzinst.
In Santiago de Chile ist es am Abend zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Mehrere tausend Studenten waren in der Hauptstadt Chiles für bessere Studienbedingungen auf die Straße gegangen. Sie fordern unter anderem kostenlose Studiengänge und eine Bildungsreform. Mehr als 50 Demonstranten wurden festgenommen, mindestens 7 Polizisten verletzt.
Das Ergebnis der Präsidentenwahl in Kenia ist rechtens. Zu diesem Urteil ist der oberste Gerichtshof in Nairobi gekommen. Die Richter bestätigten damit Uhuru Kenyatta als Sieger des Urnengangs Anfang März. Er soll nun am 9. April als Präsident vereidigt werden. Der unterlegene Kandidat Odinga hatte nach der Wahl Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung beklagt und Einspruch gegen das Ergebnis eingelegt.
Auf diesen Moment haben die Kenianer mit Spannung gewartet. Ohne große Umschweife erklären die Richter das Ergebnis der Wahlen in Kenia für gültig. Sie seien fair, frei und transparent gewesen, so der oberste Richter. Vor dem Gericht bricht riesiger Jubel aus. Ihr Favorit Uhuru Kenyatta ist als Präsident bestätigt. Kenyatta ist einer der reichsten Männer Afrikas. Sein Vater war der erste Präsident des Landes nach der Unabhängigkeit. Enttäuschung dagegen beim Konkurrenten Raila Odinga. Er hatte das Wahlergebnis angefochten, es habe zu viele Unregelmäßigkeiten gegeben. Heute akzeptierte er seine Niederlage. Ein wichtiger Satz in Kenia, denn alles andere hätte zu Ausschreitungen führen können. So wie nach den Wahlen vor 5 Jahren. Damals gingen die Anhänger der rivalisierenden Parteien brutal aufeinander los. Jede beanspruchte den Sieg für sich. Etwa 1.300 Menschen starben. Der nun bestätigte Präsident Kenyatta muss sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten. Er habe die Unruhen damals mit angestiftet und finanziert, so der Vorwurf.
Für viele ist die Entscheidung des Gerichts eine Art Demokratietest. Wird es in Kenia friedlich bleiben? Das müssen jetzt die nächsten Tage zeigen. Und der Westen braucht eine Strategie. Wie umgehen mit einem wichtigen Partner in der Region, dessen Präsident vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt ist?
In Syrien ist ARD-Reporter Jörg Armbruster angeschossen worden. Der langjährige Fernsehkorrespondent für die arabische Welt war bei Dreharbeiten in Aleppo gestern in einen Schusswechsel geraten. Dabei wurde er schwer verletzt. Heute gelang es, Armbruster in die Türkei zu bringen. Sein Zustand ist inzwischen stabil. Er arbeitet seit 1973 für die ARD und ist einer der erfahrensten Kriegs- und Krisenberichterstatter. In China hat sich erneut ein schweres Grubenunglück mit vielen Toten ereignet. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua kam es in der Stadt Baishan in einem Kohlebergwerk zu einer Gasexplosion. 28 Arbeiter seien dabei ums Leben gekommen und 13 verletzt worden. In China gibt es immer wieder Minenunglücke, unter anderem, weil häufig Sicherheitsvorschriften missachtet werden.
In Tibet schwindet die Hoffnung, noch Überlebende des verheerenden Erdrutsches nahe der Hauptstadt Lhasa zu finden. Nur einer der insgesamt 83 verschütteten Bergleute konnte bisher tot geborgen werden. Die Arbeiter waren gestern während einer Pause in ihren Unterkünften unter einer riesigen Lawine aus Schlamm und Geröll begraben worden. Das betroffene Bergbaugebiet liegt 4.600 Meter hoch. Eisige Temperaturen, Schneefall und die Gefahr weiterer Erdrutsche erschweren die Rettungsarbeiten.
Bei den traditionellen Ostermärschen sind bundesweit mehrere tausend Friedensaktivisten auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten vor allem gegen Rüstungsexporte, Auslandsmissionen der Bundeswehr und den Einsatz von Kampfdrohnen. Die Bewegung hat ihre Wurzeln im Protest gegen das Wettrüsten während des Kalten Krieges.
Begeistert zeigen sich Touristen aus aller Welt über den Ostermarsch in Berlin. Selbst gebastelte Kampfdrohnen aus Pappe. Zahlreiche Symbole der Friedensbewegung, sie werden die Fotoalben der Berlin-Besucher füllen. Ostermärsche, eine jahrzehntealte Tradition in Deutschland.
Ich gehe immer wieder demonstrieren gegen Krieg und gegen die Politik, die das auch vorantreibt, um zu zeigen, dass man da auch irgendwie was tun kann dagegen und nicht nur zu Hause sitzt und meckert.
Im gesamten Bundesgebiet gleichen sich die Aufrufe. Nein zu Rüstungsexporten, nein zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr und vor allem Protest gegen unbemannte Kampfdrohnen.
Das ist eine Möglichkeit zu sagen, wir führen Krieg, ohne tatsächlich mit Truppen da zu sein. Und das macht es viel leichter.
Der Berliner Protestzug endet vor dem Bundeskanzleramt. Bewusst gewählt, Deutschland gilt als drittgrößter Rüstungsexporteur weltweit. Hartnäckig und unverdrossen, das ist die Haltung vieler, die jedes Jahr erneut auf die Straße gehen. Die Zeiten, als zigtausend kamen, sind vorbei. In München sind es heute 500, weniger als im letzten Jahr.
Auch wenn wir zu Ostern weniger Leute sind, so sind wir doch diejenigen, die die Mehrheitsbevölkerung vertreten. 70% unserer Bevölkerung sind gegen Militäreinsätze.
Und für die meisten Teilnehmer hier ist klar, auch im nächsten Jahr werden sie wieder am Ostermarsch teilnehmen.
In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund einen vorzeitigen Titelgewinn von Tabellenführer Bayern München verhindert. Die Westfalen gewannen beim VfB Stuttgart mit 2:1. Die weiteren Ergebnisse: Freiburg-Mönchengladbach 2:0, Augsburg-Hannover 0:2, Düsseldorf-Leverkusen 1:4, Mainz-Bremen 1:1. Im Spiel München gegen Hamburg steht es kurz vor dem Ende 9:1. Morgen empfängt dann noch Wolfsburg den ersten FC Nürnberg und Greuther Fürth hat Frankfurt zu Gast. Die Tabelle. München ist der Gewinn der 23. Deutschen Meisterschaft kaum noch zu nehmen. Dortmund und Leverkusen auf direktem Kurs in die Champions League. Dahinter dicht gedrängt Schalke, Mainz, Frankfurt und Freiburg. Die zweite Hälfte beginnt mit Hannover, dahinter Nürnberg, Stuttgart und Bremen. In der Abstiegszone Augsburg, Hoffenheim und Schlusslicht Greuther Fürth. Ungeachtet des winterlichen Wetters beginnt in der kommenden Nacht EU-weit die Sommerzeit. Um 2 Uhr werden die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Ob der Frühling so schnell kommt wie auf unserem Hintergrundbild, ist nicht sicher. Zumindest bleibt es aber abends länger hell. Die Sommerzeit gilt wie immer bis zum letzten Wochenende im Oktober. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 31. März.
Zwischen dem Skandinavienhoch und einem Tief über dem Baltikum fließt weiterhin Kaltluft nach Deutschland. Dem Süden beschert ein Tief, das von Norditalien zum Balkan zieht, zudem Schneefall. Zu Beginn der Nacht fällt in den tieferen Lagen des Südens noch teilweise Regen, der sich zunehmend in Schnee verwandelt. Im übrigen Land mal mehr, mal weniger Wolken und lokale Schneeschauer. Im Westen kann es aufklaren. An Oberrhein und Main sowie in Küstennähe scheint morgen zum Teil die Sonne, sonst überwiegen die Wolken, im Süden noch Schneefälle, sonst nur einzelne Schneeschauer. Der Nordostwind weht schwach bis mäßig, an der Ostsee zum Teil frisch. Heute Nacht an der Donau knapp über 0 Grad, sonst wieder überall frostig. Am Tag Temperaturen von 0 Grad am Alpenrand und im Vogtland bis 7 Grad am Oberrhein. Am Montag im Osten gebietsweise dichte Wolken mit Schneeschauern, sonst teils wolkig, teils längere Zeit sonnig. Am Dienstag auch im Süden örtlich leichter Regen oder Schneefall, während im Norden und Westen verbreitet die Sonne scheint. Am Mittwoch wird es dann auch im Westen wieder wolkiger.
Karin Mioska meldet sich um 23 Uhr mit diesen Tagesthemen. Kriegsrhetorik, wie besorgniserregend die Drohungen aus Nordkorea sind und Sommerzeit, wie Sie sich am besten merken, ob die Uhr vor- oder zurückgestellt wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.